Guten Morgen auch nochmal von mir. Wir stehen in unserer Predigtreihe in Epheser 4 und werden da heute weitermachen. Ich habe die Predigt überschrieben, wozu dazu? Das ist nicht chinesisch, sondern deutsch und heißt wozu dazu? Das ist die Antwort. Es geht darum, um unsere Berufung und dass wir dieser Berufung würdig leben. Ich möchte einleitend einmal erinnern an unsere Verfassung, an das deutsche Grundgesetz. Weiß jemand, wie das losgeht? Wie bitte? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Artikel 1, Satz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In der Präambel heißt es, im Bewusstsein vor Gott und den Menschen, und dann kommen noch so ein paar Sätze, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein guter, ein wertvoller Satz. Ein Satz, der uns die Freiheiten und die Rechte garantiert, in denen wir leben, der die Grundlage unserer Gesellschaft bildet. Die Würde des Menschen, der sich von seinem Schöpfer abwendet. Die Würde des Menschen ist unantastbar, des Menschen, der sogar seine Artgenossen umbringt, tötet, in Kriegen, im Zorn, im Neid, aus Habsucht, manchmal sogar schon oder sehr oft, viel zu oft, sogar schon im Mutterleib. Die Würde des Menschen ist unantastbar, des Menschen, der seinen eigenen Lebensraum zerstört, den Planet, auf dem er lebt, skrupellos ausbeutet und zugrunde richtet. Des Menschen, der nicht mal fähig ist, in dauerhaften, liebevollen, festen Beziehungen wie Ehe und Familien zu leben. Des Menschen, der sich doch hauptsächlich nur um sich selbst dreht. Die Würde des Menschen, der die Liebe Gottes sogar zurückweist, und den gesandten Sohn Gottes auf dieser Erde ans Kreuz genagelt hat. Woran haben wohl die Gründerväter gedacht, als sie nicht weit von hier auf Herrenchiemsee 1948-49 zusammengesessen haben und den Entwurf für unsere Verfassung aufgeschrieben haben? Was hat ihnen vor Augen geschwebt, als sie geschrieben haben, die Würde des Menschen ist unantastbar? Haben sie vielleicht ein wenig zu dick aufgetragen? Oder habe ich vielleicht gerade zu schwarz gemalt? Ich denke, Fakt ist, dass jeder Mensch von Gott mit unendlich viel Würde ausgestattet ist. Und diese Würde anzutasten, steht niemandem zu. Unsere Gründerväter haben schon einen weisen Satz gewählt an den Anfang unserer Verfassung. Aber genauso Fakt ist, dass wenn ein Mensch sich von Gott, der ihn mit Würde ausgestattet hat, entfernt, seine Würde zweifellos einbüßen wird. Die Menschen heute, diese Welt, auch vielleicht du und ich, haben uns weit von Gott entfernt, haben unsere Würde eingebüßt. Und dennoch ist Gott hergegangen, hat dich und mich gesucht und hat etwas getan, damit deine und meine Würde wieder aufblühen kann. Er hat uns berufen, herausgerufen aus dieser Welt, um etwas zu sein. Und das verleiht uns Würde. Von diesem herausgerufen sein redet unser Text, den wir heute miteinander anschauen wollen. Und wir werden ihn nicht von vorne nach hinten jetzt vorweg lesen, sondern ich möchte einfach Vers für Vers oder in Versgruppen ihn mit euch durchgehen und schauen, was Gott an uns getan hat, um uns Würde zu verleihen, wie er uns herausgerufen hat, wie er uns berufen hat, etwas zu sein und uns damit Würde gibt, die nicht in uns begründet ist, sondern allein in ihm. Ich lese Epheser 4, Vers 1, und es wäre sehr gut, wenn ihr die Bibel mit aufschlagt, denke, sonst wird es schwierig werden, der Predigt zu folgen. Hinten sind noch Bibeln, ihr dürft euch gerne dort bedienen. Epheser 4, Vers 1, dort heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Zwei Worte wollen wir uns anschauen heute Morgen. Berufung und würdig wandeln. Was ist Berufung? Kennst du deine Berufung? Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Wie er das gemacht hat und was das bedeutet? Paulus war das sehr wichtig. Gerade im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 18 schreibt er den Ephesern, dass er betet, dass Gott die Herzen ihres oder die Augen ihres Herzens erleuchten möge, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das war Paulus' Gebet. Er hat gebetet, Herr, schenk doch, dass die Epheser begreifen, was ihre Berufung ausmacht, welche Hoffnung sie haben, welchen Reichtum du für sie bereit hast. Frage, kennst du deine Berufung? Weißt du um den Reichtum, den Gott dir geschenkt hat? Sonst kämpf darum, bete genau wie Paulus, dass Gott dir zeigen möge, was er alles für dich bereitet hat. Ich denke, es wäre gut, wenn wir ein wenig hier stille stehen und darüber nachdenken, was Berufung ist. Ein schönes Beispiel für Berufung finden wir im Alten Testament. Es ist sicher nicht der erste, der berufen worden ist, aber eine Bilderbuchberufung hat Abraham erlebt. Ich lese drei Verse vor, aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Da wird uns die Berufung Abrahams vorgestellt, dort heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus, aus deines Vaters Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abrahams Berufung zeigt uns zwei Punkte, die in jeder Berufung beinhaltet sind. Erstens, es ist immer ein Ruf heraus aus etwas. Es ist immer ein Ruf Gottes an einen Menschen, aus etwas herauszutreten. Es ist immer ein Befehl, eine Bedingungen da. Hier heißt es, geh heraus aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Es ist immer der Befehl da, geh oder trenn dich. Eine Befreiung findet statt. Als du und ich gerufen wurden, hat Gott uns herausgerufen aus dieser Welt, aus den Bindungen dieser Systeme, in denen wir leben. dieser Gefangenheit, Sünde, falsches Denken, Egoismus, Ich-Bezogenheit. Wir durften da heraustreten, weil Gott uns gerufen hat. Und dann kommt immer der Zweck der Berufung. Gott ruft nicht nur und sagt, ach, tret mal heraus aus deinem Land und mach dich auf die Socken. Ich habe Nomaden so gern. Nein, er hat einen Zweck. Bei Abraham heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen. Du sollst ein Segen sein. Und was ist deine, was ist meine Berufung? Wozu hat Gott uns herausgerufen? Was wollte er? Was ist das Dazu unseres Lebens? Machen wir uns kurz Gedanken darüber. Wozu hat Gott uns berufen? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Stellen aufgeführt, rausgesucht, wo von unserer Berufung die Rede ist. Ich lese die einfach so der Reihe nach vor und ich finde, sie sprechen für sich. Und ihr werdet sehen, welch ein Reichtum darin ist, was Gott eigentlich mit dir und mir vorhat. Und es wäre schön, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt, damit so eure Herzensaugen zu leuchten anfangen. Wie es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 heißt. Paulus schreibt an einen Brief an die Römer und er schreibt allen geliebten, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott. Berufen in Gnade und Frieden. Judas 1, Vers 1, Judas Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen in Gott, dem Vater, Geliebte in und in Christus Jesus bewahrte. Geliebt und in Christus Jesus bewahrt. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Hier finden wir schon den Kern dessen, was heute vor uns steht. Berufen in einen Leib und in den Frieden des Herrn. Das wird Paulus uns gleich im Epheserbrief erklären. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Gott beruft uns zu seiner Herrlichkeit. Merkt ihr? Epheser 1, Vers 18. Dass ihr erkennt, was der Reichtum seiner Herrlichkeit in euch ist. Damit müssen wir uns beschäftigen. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Seine Herrlichkeit zu erreichen, ist unsere Berufung. 1. Petrus 1, Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Wieder der Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wieder der Petrusbrief, gleiches Kapitel, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Gott hat uns sogar berufen zu leiden, so wie er in seinem Sohn gelitten hat. 1. Petrus 3, Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er wird euch, da ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Berufen zur Herrlichkeit Christi. Ewig. Es sind nur so ein paar Verse, die davon reden, was wir alles haben, was Gott alles gewollt hat, warum er dich und mich gewollt hat. Nicht, weil er irgendein Manschgall mehr in seinem Spiel haben wollte. Nein, er wollte an dir und mir sich verherrlichen. Er hatte einen Plan, als er dich und mich gerufen hat. Und du solltest wissen, wozu er dich gerufen hat. Welches sein Plan mit dir und mit mir ist. Damit wir ein klares Dazu haben. Dazu bin ich berufen. Ich denke, ihr habt gemerkt, wie wertvoll das ist, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Und ich ermuntere euch, tut das weiter. Ich möchte jetzt noch kurz mit euch durch diesen Text gehen, der sich eigentlich sehr schön selbst erklärt, der deutlich macht, was die Folgen deiner und meiner Berufung sind, was deine und meine Würde ausmacht. Unsere Würde ist nicht im Grundgesetz festgeschrieben, gesellschaftlich gesehen schon, und ich bin dankbar dafür. Aber deine und meine Würde kommt von Gott. Sie ist ein göttliches Geschenk. Sie liegt begründet in deiner und meiner Berufung. Das, was Gott mit dir und mir vorhat, das, was uns keiner nehmen kann. Und Paulus sagt, leb darin. Leb würdig deiner Berufung. Zeig die Würde, die Gott dir gibt. Und mach sie in deinem Wandel deutlich. In Vers 2 erklärt er ein wenig, welche Möglichkeiten du und ich haben, diese Würde zu zeigen. Da heißt es, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Erinnert ihr euch noch an, zu was uns Gott berufen hat? Da war von Frieden, von Heiligkeit, von Glied an seinem Leib zu sein die Rede. Da war von Herrlichkeit die Rede. Und jetzt darfst du in dieser Gewissheit, dass Gott dir diese Dinge schenkt, leben. Wie kannst du das besser zeigen, als dass du einfach klein von dir denkst und groß von deinem Herrn, dass du mit Sanftmut deinen Mitmenschen, deinen Geschwistern begegnest, sie in Langmut trägst, in Liebe. Ich denke, das sind Dinge, die sich hier selbst erklären. Dann geht's weiter, Vers 3 bis 6 lese ich. Befleißiget euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Doppelpunkt. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Die Aufforderung heißt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und danach kommt die Begründung oder das, die Erklärung, wie Einheit und das Band des Friedens aussieht. Einheit und Friede sind niemals Selbstzweck, sondern zielen immer auf Gott hin. Wir finden in unserem Text den Geist, den Vater und den Sohn. Das sind die, in denen unsere Einheit begründet ist oder wo unsere Einheit ihren Anker hat. Täuschen wir uns nicht. Einheit und Friede hat nichts mit Toleranz zu tun. Genauso wenig wie Sanftmut und Langmut und einander tragen Toleranz meint. Paulus begründet die Einheit und das Band des Friedens alleine in ein Leib, also eine Gemeinde, ein Geist, der bestimmt, eine Berufung, eine Hoffnung, ein Herr, der Herr Jesus, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Nicht jeder kann machen, was er will und wir tragen einander und sind dann eins. Nein, Einheit findet da statt, wo der Mensch ganz nah bei Christus lebt, sich bestimmen lässt von seinem Geist, wo er Gott als Vater anbetet und niemanden sonst, wo er in den Gedanken Gottes lebt, eine Gemeinde, eine Taufe, eine Hoffnung. Versteht ihr mich? Ich meine nicht, dass wir nicht auch mit der Liebe Dinge zudecken können. Dazu fordert Gottes Wort uns auch auf. Aber er sagt niemals, eure Einheit kann darin ihren Grund haben, dass ihr einfach sagt, alles gleich, egal was du denkst, es passt schon. Paulus zeigt den Ephesern hier, worin ihre Einheit liegt. Und überlegen wir uns einmal, zu wem er redet. Er redet zu den Ephesern, die aus Juden und Heiden zu einem Leib geworden sind. Zwei Menschengruppen, die weiter nicht voneinander entfernt sein könnten. Zwei Gedankengebäude, zwei Glaubensrichtungen, die sich völlig widersprechen. Und sie werden plötzlich zu einem Leib. Wie kann dieser Leib funktionieren? In Toleranz? Wo bliebe dann der Glaube des Juden und der Glaube des Christen, wenn sie sagen, es passt schon, wir tolerieren uns. Du wirst durchs Gesetz gerettet und ich durch die Gnade und den Glauben an den Herrn Jesus und wir leben einfach so nebeneinander. Wird es jemals funktionieren? Wird es jemals eine Einheit werden? Wird da ein Band des Friedens sein? Da mag Waffenstillstand sein, aber kein Friede. Friede und Einheit entsteht dann, wenn wir uns auf einen Herrn berufen, von einem Geist regieren lassen, an einen Vater glauben und ihn anbeten und in seinem Wort leben. Und je näher wir, je enger wir an diesen Wahrheiten bleiben, je fester wird unsere Einheit und je fester wird das Band des Friedens sein. Paulus geht einen Schritt weiter und erinnert die Epheser daran, wie sie denn in diese Einheit hineingekommen sind. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Paulus sagt, überleg doch mal, wie bist du denn in diesen Leib hineingekommen? Paulus durch Berufung. Genau. Der Jude ist ebenfalls berufen, wie der Christ, der Heidenchrist. Beide sind Christ, in Christus. Beide haben erlebt, Gottes Gnade hat mich erreicht. Von Natur aus bin ich ein Mensch, der in Gottes Ferne lebt, der unter dem Zorn Gottes steht. Und ich habe erlebt, wie Gottes Gnade mich als Gabe in Christus erreicht hat. Und zwar genauso viel Gnade, wie ich gebraucht habe. Und jeder hat ein ganzes Stück gebraucht. Kapitel 2 und 3 in unserem Brief hat Paulus das schon ausgeführt. Spektakulär. Lest sie euch nochmal durch. was er alles über die Gnade sagt, die uns gegeben ist. Und was diese Gnade gemacht hat, wie sie die Berufung, den Gedanken Gottes für dein und mein Leben erst möglich gemacht hat. Es ist etwas Wunderbares, wenn man sich damit beschäftigt. Dann fragt man sich, wie konnte Gott das alles schaffen? Und Paulus macht einen ganz kleinen Exkurs, der sich ein bisschen theoretisch anhört und wir können vielleicht nicht so viel damit anfangen wie Menschen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Vers 8, 9 und 10. Ich lese sie kurz vor. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Vielleicht können wir ganz kurz überlegen, was diese Gedanken bedeuten. Paulus zeigt hier die Macht Christi auf. Er sagt das Erste, er hat Gefangene gefangen geführt. Der Jesus hat den Teufel gefangen genommen. Er hat den Widersacher dessen, der dieser Berufung und dem Plan Gottes entgegenstand, besiegt, gefangen genommen. Dann hat er den Menschen Freiheit und neues Leben geschenkt. Er hat Gaben gegeben. Und dann sagt er, so wie er auf die Erde kam und noch weiter hinabstieg ins Totenreich, genauso ist er auferstanden, was kein Mensch kann, und sogar hinaufgefahren in den Himmel. Und dann kommt dieser Endsatz, damit er alles erfüllte. Im Grunde sagt er, was gibt's noch, was wir unserem Gott nicht zutrauen könnten? Schaut euch seinen Weg an, vom Himmel auf die Erde, den Teufel besiegt, Menschen erneuert, hinabgestiegen ins Totenreich, beerdigt worden, auferstanden, hinaufgefahren in den Himmel. Gibt's noch was, was du ihm nicht zutraust? Gibt's noch was, was er nicht können könnte? Er kann alles. Er hat sich überlegt, er will Menschen zu einem Leib berufen. Epheser, ihr lebt in diesem Leib. Ihr Traunreuter auch. Wie kann das funktionieren? So unterschiedliche Menschen. Passt auf, sagt Paulus, ich sag's euch. Vers 11 und 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. In seiner uneingeschränkten Macht hat der Herr Jesus sich überlegt, wie schaffe ich es nicht nur Menschen in einen Leib zusammenzufügen, sondern wie schaffe ich es, dass dieser Leib auch funktioniert, dass er wächst, dass er erbaut wird, dass er vorwärts kommt, damit er das Ziel, was ich mit ihm vorhab, erreicht. Und er hat sich überlegt, er gibt Gaben. Er gibt Menschen, die ausgestattet sind mit Fähigkeiten, mit Weisheiten, die der Gemeinde, dem Leib Christi dienen. Er hat Apostel gegeben und Propheten, Menschen, die uns das Wort Gottes gebracht haben. Paulus war einer davon. Propheten, Menschen, die in die Zeit hineingeredet haben und gewusst haben, was dran war. Er hat Evangelisten gegeben, Menschen, die das Wort ausbreiten, damit Menschen erreicht werden. Andere als Hirten, die einfach dafür sorgen, dass niemand an der Gnade Mangel leidet. Und andere als Lehrer, die einfach das Wort Gottes aufschließen und zeigen, was es uns zu sagen hat. Und das Ganze dient dafür, dass du und ich in dieser Gemeinde, in diesem Leib ausgerüstet werden für den Dienst, der hinter deiner und meiner Berufung steht, damit der Leib Christi fit bleibt, gesund bleibt. Ich finde das wunderschön. Was können wir unserem Gott nicht alles zutrauen? Mich hat ein Satz bewegt, den ich gelesen habe in der letzten Zeit, und der hieß: Wenn du wissen willst, was Gott kann, dann schau in die Gemeinde. Und der Epheserbrief hat, finde ich, genau dieses Thema. Wenn du wissen willst, was Gott kann, dann schau in den Leib Christi, in seine Gemeinde, und du wirst feststellen, welche Macht, welche Herrlichkeit Gott besitzt, wie er Menschen zusammenfügt, wie er Menschen unterschiedlichster Couleur einfach zu einem Neuen macht, zu einer Einheit, nicht nur zu einer Gleichheit oder zu einem Ziehen an einem Strick, womöglich nur an unterschiedlichen Enden. Nein, wir sind eine Einheit. Christus unser Haupt, wir sein Leib. Unterschiedlich in unseren Diensten und Fähigkeiten und trotzdem eins. Es ist etwas Wunderschönes. Paulus kommt genauso ins Schwärmen. In Vers 13 sagt er: Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Jetzt fängt Paulus an, sich zu überschlagen, oder? Hier sehen wir das Ziel, was Gott mit seiner Berufung hatte, warum er dich und mich in seinem Leib haben wollte. Wir sollen zu einer richtigen Einheit werden im Glauben. Wir sollen seinen Sohn völlig erkennen. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Den Herrn Jesus wirklich zu erkennen, wie er ist, was er ist, wer er ist, das wird dich niemals so lassen, wie du bist. Das wird dich verändern in sein Bild. 2. Korinther 3, Vers 18. Praktizier das, streb danach, ihn zu erkennen. Und dann kommst du zur vollen Mannesreife. Und ich denke auch zu einer vollen Frauenreife. Etwas, was einfach zur Vollendung kommt. Das zu erreichen, wozu ich geboren bin. Das zu sein, was ich sein soll. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Kann ich euch nicht auslegen. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Aber das ist mein Ziel. Irgendwann so zu werden wie der Herr Jesus. Es ist schwindelerregend, sich darüber Gedanken zu machen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi zu gelangen. Hier überschlägt Paulus sich wirklich. Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus macht jetzt Folgendes. Er erklärt den Vers 13, dieses Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, durch etwas Gegensätzliches. Er zeigt uns das Gegenteil auf. Paulus arbeitet daran, dass die Epheser Christus erkennen und hinwachsen zu ihm und so werden wie ihm, wie er. Und er sagte, es gibt Menschen, die versuchen, andere Menschen hin und her zu werfen. Menschen, die noch nicht diese Mannesreife, diese Festigkeit erreicht haben, die sie erreichen sollten. Und die werden hin und her geworfen von Betrügereien von Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Was ist Verschlagenheit? Ist Hinterlist. Das ist was Furchtbares. Vorne anders zu scheinen, als man wirklich ist. Es gibt Menschen, die sind hinterlistig. Und die haben Verschlagenheit in ihrem Sinn. Also die sind anders, als sie zu sein scheinen. Sind vielleicht Menschen, die kommen und sagen, Gott hat dich doch zur Freiheit berufen, also darfst du. Und du schränkst die Freiheit an, wenn du sagst, du musst ganz nah bei Christus sein. Sie kommen mit List, sie argumentieren. Aber ihr Ziel ist Irrtum. Christus hat alles getan. Lass dir niemals einreden, du kommst deiner Berufung nahe, indem dass du möglichst einen weiten Raum um Christus schaffst, in dem wir alle glücklich sind. Nein, deiner Berufung, zu dieser Fülle des Wuchses, kommst du nie, wenn du weit von Christus tolerant entfernt bist, sondern nur, wenn du ganz nah dran bist. Du kommst auch nicht dahin, indem dass du Menschen in irgendwelche Bindungen ziehst, in irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, was sie tun müssen oder lassen müssen, um zur Fülle Christi zu kommen, sondern nur in Christus allein. Du und ich, wir sind berufen. Christus hat alles gemacht. Er hat uns das Maß der Gabe der Gnade gegeben, wie wir es brauchen. Und niemand kann dem etwas hinzufügen. Und niemand kann die Grenze weiter wegstecken. Lass dich nicht fangen. Es sind Menschen unterwegs, die kommen durch Klügeleien. Die sind verschlagen. Die haben listig ersonnen Irrtum und wollen uns damit fangen. Lass dich nicht darauf ein. Paulus gibt uns eine Hilfe. Er sagt darum, es steht zwar nicht hier, aber er sagt, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Merkt ihr, er hat ein Allheilmittel. Er hat ein Patentrezept, wie du und ich uns nicht gefangen nehmen lassen, wie wir nicht hin und her geworfen werden, wie wir nicht den Irrtümern von Menschen auf den Leim gehen. Er sagt, lasst uns die Wahrheit reden. Halt dich an Gottes Wort. Halt dich daran und nimm kein Strichlein weg und füg auch nichts hinzu. Christus ist das Haupt und das Haupt bestimmt. Das Haupt gibt die Ausrichtung. Das Haupt zeigt, wie wir leben sollen. Das Haupt macht unsere Persönlichkeit aus. Wahrheit in Liebe und das Haupt Christus sind das Patentrezept, um den Irrtümern dieser Welt nicht auf den Leim zu gehen. Auch nicht den Irrtümern, die oft in die Gemeinde versuchen einzudringen. Ich finde das so schön. Man sagt, es gibt keine Patentrezepte auf dieser Erde. Doch, hier steht eins. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Nicht ohne Liebe, dann wäre es Härte. Auch nicht die Liebe ohne Wahrheit, dann wäre es Schwärmerei. Die Wahrheit in Liebe und das Haupt festhalten, Christus. Was passiert dann? Der letzte Vers. Vers 16, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk oder das Gelenk des Dienstes. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Auferbauung oder Selbstauferbauung in Liebe. Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung, was eine gesunde Gemeinde ausmacht, in der Menschen würdig ihrer Berufung leben. Diese Gemeinde ist in Christus zusammengefügt, zusammengestellt. Sie ist berufen. Christus hat die Glieder ausgewählt. Er hat sie errettet, erkauft, erlöst und in die Gemeinde gestellt. Diese Gemeinde besteht aus Menschen, aus Gliedern, aus Berufenen, die verbunden sind durch Gelenke. Der Leib ist beweglich, der funktioniert. Und was sind die Gelenke? Das sind die Dienste, die sie aneinander tun. Dienste, die sie füreinander und für Gott tun. Paulus sagt, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Er sagt, jeder benutzt seine Gaben und Fähigkeiten. Nicht darüber hinaus, aber auch nicht weniger. Jeder bringt sich ein mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Er macht die Wirksamkeit seiner, oder er macht seine Gaben wirksam in der Gemeinde. Und dann Christus wirkt das Wachstum dieser Gemeinde. Dieser Gemeinde, die aus Berufenen Gottes besteht. Er selbst wirkt das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wie schön, dass Paulus an den Schluss nochmal die Liebe stellt. Liebe, die wirklich das Beste des anderen sucht. Liebe, die darin begründet ist, dass Christus mich berufen hat. Darum liebe ich. Zum Schluss erlaubt mir eine kurze Frage. Bist du dir deiner Berufung bewusst? Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Warum er sich die Mühe gemacht hat, dich aus deiner Welt herauszuretten? Welche Pläne er für dich hatte? Stellen wir uns gemeinsam die Frage, ob wir dieser Berufung entsprechend oder würdig leben. Was können wir noch verbessern? Wo können wir diese Würde, die Gott in uns hineingelegt hat, noch deutlicher werden lassen? Wenn wir als würdige Berufene wandeln, leben, dann werden wir einen wichtigen Beitrag leisten zu einer gesunden, beweglichen, fitten Gemeinde, in der Christus das Haupt ist und wir Glieder an seinem Leib. Amen.